Du allein bist würdig, angebetet zu werden, unser dreieiniger Gott, Vater im Himmel, Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiliger Geist. Wir sind in deiner Gegenwart heute Morgen und wir freuen uns. Wir freuen uns, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Wir freuen uns, Jesus, dass du unser Retter bist. Wir freuen uns, Heiliger Geist, dass du uns die Augen geöffnet hast für die Wahrheit Gottes. Und so bitten wir dich, sprich du zu uns, auch durch dein Wort, durch die Bibel. Setz du unser Herzen in Brand. Wir wollen Jesus sehen. Schenk, dass wieder das Wunder passiert, dass durch meine schwachen Worte dein Reden gehört wird. Danke für dein Wort an uns heute Morgen. Danke, dass du unsere Herzen kennst. Du weißt, was wir brauchen, besser als wir selber. Und so öffnen wir unsere Herzen, öffnen wir unsere Augen und unsere Ohren und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Amen. Willkommen in meiner Welt. Ich bin 14-jährig, ich gehe in die 8. Klasse. Die Erwachsenen sagen, ich sei weder Fisch noch Vogel. Und so fühle ich mich manchmal auch. Es prasselt einfach zu viel in zu kurzer Zeit auf mich ein. Alles verändert sich und immer sollte man sich erwachsen verhalten, lernen und reif sein. Mein Körper, alles verändert sich, das stresst schon ziemlich. Ich gefalle mir überhaupt nicht mehr und schäme mich oft, wie ich aussehe oder wie meine Stimme klingt. Meine Gefühle, ich verstehe mich oft nicht mehr. Einmal bin ich zu Tode betrübt und dann wieder himmelhoch jauchzend. Was ist nur mit mir los? Ich habe oft Wutausbrüche und sage Dinge, die ich später bereue. Vor allem meine Familie leidet darunter. Mein Denken. Oft liege ich im Bett und muss mir stundenlang überlegen, wer ich bin und warum es mich gibt, wie die Welt ist und was Gott von mir einmal möchte. Meine Beziehungen. Am liebsten bin ich in den Social Media. Da bin ich mit denjenigen Kollegen zusammen, die ich selbst ausgewählt habe. Wir chatten stundenlang, aber teilweise ist es oberflächlich. Zu meinen Eltern habe ich eine gespannte Beziehung. Ich finde, dass sie hauptsächlich Dinge verbieten. Was ich brauche, ermutige mich immer wieder. Sage mir, dass ich es schon schaffe in der Schule und dass ich es gut mache. Gib mir die Chance, dass ich Dinge ausprobieren kann, auch wenn ich es nicht so gut wie Erwachsene kann. Ich brauche mehr Platz, mehr Freiraum, mehr Eigenverantwortung, mehr Verständnis. Wie ich glaube, ich möchte von den Erwachsenen nicht nur spannende biblische Geschichten hören, sondern es interessiert mich auch, was sie in der letzten Woche mit Gott selbst erlebt haben. Ganz spannend finde ich es, wenn ich von vielen Leuten erfahre, wie sie zum Glauben gekommen sind. Ich habe mich nun nochmals entschieden, ein Leben mit Jesus zu führen. Ich glaube, dass diesmal meine Entscheidung fürs ganze Leben hält. Ich möchte, wenn ich erwachsen bin, große Dinge für Gott tun und anderen Menschen helfen. Langsam, aber sicher kommen große Entscheidungen auf mich zu, wie die Berufswahl, aber ich vertraue, dass Gott mir hilft. Das sind die Worte von einem Teenager, die mich enorm bewegt haben. Ich habe gedacht, ja, hätte ich sie schon vorher gehört. Und zum Glück höre ich sie jetzt, weil irgendwann kommen auch meine Kinder im Teenageralter. Der Brief eines Teenagers, der so gut beschreibt, wie Teenager sind. Er könnte sehr gut von einem unserer Töffli-Burben geschrieben worden sein. Teenager sein ist nicht einfach. Aber zum Glück ist man nicht immer Teenager. Es gibt eine Phase davor und eine Phase danach, oder? Vom Kind zum Teenager, vom Teenager zum Erwachsenen. Das Ziel ist, erwachsen zu werden. Das ist nur eine Übergangsphase. Doch jeder Wachstumsschritt ist wichtig und darf nicht einfach übersprungen werden. Und ähnlich ist es auch im Glauben, auch im geistlichen Leben. Es gibt verschiedene Stadien, Entwicklungsphasen und Lebensalter des Glaubens. Auch im Glauben gibt es Kinder, Teenager, Erwachsene. Und jede Phase ist wichtig. Wir sollen aber nicht stehen bleiben. Das Ziel ist, geistlich reif zu werden. Doch wie geht das genau? Und was ist bei jedem Entwicklungsschritt zu beachten? Der Apostel Johannes in seinem ersten Brief beschreibt diese verschiedenen Lebensalter des Glaubens folgendermaßen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Abvers 12. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allen Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Der Apostel Johannes schreibt ja an Kinder, an junge Leute und an Erwachsene, an Väter. Und zunächst meint er alle Nachfolger von Jesus, wenn er mit den Worten beginnt, meine lieben Kinder. Jeder und jede, die aus Gott geboren ist, ist ein Kind Gottes. Man ist nicht automatisch Kind Gottes. Es heißt hier, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Ein Christ ist jemand, der um die Vergebung seiner Sünden weiß. Ist jemand, der dieses Angebot von Jesus Christus angenommen hat und sagt, ja, das gilt für mich. Das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für mich getan hat, dass er die Schuld für mich bezahlt hat, das soll auch für mich gelten. Das ist ein Christ. Ein Christ ist nicht einfach der, bei der Anmeldung bei der politischen Gemeinde katholisch oder evangelisch kreuzelt. Nein, ein Christ ist jemand, der sagen kann, ja, Gott ist mein Vater geworden durch Jesus Christus, weil Jesus alles beseitigt hat, was mich vom Vater getrennt hat. Meine Schuld ist vergeben. Es gibt aus Gottes Perspektive nur zwei geistliche Familien. Entweder bist du in der einen Familie oder in den anderen. Es gibt zwei Väter in der Bibel. Der Vater der Lüge und der Vater des Lichts. Und die Bibel beschreibt uns diese erste Familie folgendermaßen. Im Epheserbrief 2, 3 heißt es, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches. Also das ist die alte Natur, die böse Natur. Und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Weil wir alle von Natur aus ohne Gott leben wollen, weil wir ständig dazu neigen zu rebellieren, sind wir von Gott getrennt. Du musst einem Kind nicht beibringen zu rebellieren. Hast du das auch gemerkt? Also nur gestern Abend hatten wir so eine Episode mit unserem Sohn. Und ich dachte, wow, der kann das schon. Rebellieren muss niemand lernen. Das haben wir in uns. Das ist das Fleisch, unsere alte Natur, oder? Und das trennt uns von unserem Vater im Himmel. Das trennt uns von unserer Familie. Doch die gute Nachricht ist, die Worte von Paulus hier sind in Vergangenheitsform. Das heißt, es war einmal so. Früher haben wir alle so gelebt. Aber die gute Nachricht ist, man kann die geistliche Familie wechseln. Man kann in die Familie Gottes adoptiert werden. Wir lesen Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 12. Alle denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er, Gott, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, ich kann ein Kind Gottes werden. Ich kann die Familie wechseln. Gott selber hat eine Möglichkeit geschaffen, seine Blutsverwandte zu werden. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus in dieser Welt. Und durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz, hat er es ermöglicht, dass die Schuld weg ist und dass ich Teil der Gottesfamilie werden kann. Durch sein Blut werde ich Blutverwandter von Jesus. Das Einzige, was Gott, der Vater von uns erwartet, ist zu sagen, ja, ich nehme dieses Angebot von Jesus für mich an. Ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Ja, ich glaube an dich, Jesus, dass du der Retter bist, dass du alles für mich gegeben hast, um meine Schuld zu bezahlen. Ich glaube an deinen Namen. Vielleicht merkst du, ja, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe gedacht, sind alle Kinder Gottes einfach so geboren. Heute kann der Tag sein, an dem du sagen kannst, ja, ich will, dass du Vater im Himmel mein Vater bist. Ich will, Jesus, dass du in meinem Leben kommst und dass ich Teil der Familie Gottes werde. Und das habt auch ihr, Töffli Burbo, erleben dürfen. Ihr zwei, Lukas und Severin, habt in der Stube vom Grossi euer Leben Jesus gegeben. Ich habe gesagt, ja, wir wollen wirklich Teil von Gottes Familie werden. Und auch du, Elias, hast schon früh erkannt, dass Gott dein Vater sein will. Und ich bin überzeugt, ihr habt diese Entscheidung nicht bereut, oder? Hat sich gelohnt, diese Entscheidung zu treffen. Und wie? Gott ist euer Vater geworden. Es ist so gut zu wissen, ich bin ein Kind von Gott, das ist meine Identität. Er liebt mich, er stillt alle meine Bedürfnisse, er sorgt für mich, er beschützt mich, er begleitet mich, auch im Erwachsenenleben, wo so viele Gefahren lauern. Gott ist mein Vater. Und es ist so befreiend, in dieser Identität wachsen zu dürfen. Wisst ihr warum? Dann definiere ich mich nicht mehr über die Schulnoten. Ich definiere mich nicht mehr über das, was meine Kollegen sagen. Ich definiere mich nicht mehr über meine Arbeit, über meine Leistung. Nein, ich weiß, Gott liebt mich. Er ist mein Vater. Und egal, ob ich es schaffe oder es nicht schaffe oder ob ich versage, oder egal. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Und wisst ihr, das tut so gut. In einer Welt, die in einer Leistungsgesellschaft, wo es immer heißt, du musst etwas leisten, damit du gut bist. Hier tief im Herzen zu wissen, nein, nein. Mein Vater hat mich geliebt, bevor ich irgendetwas leisten konnte. Das tut so gut, das ist so befreiend. Deshalb spricht auch euch Gott heute Morgen zu. Ihr seid wertvoll, geliebte Kinder von ihm. Er ist mit euch zufrieden. Ihr seid einfach wunderbar geschaffen. Und lasst euch diesen Wert von niemandem absprechen. Egal, was die Menschen sagen, hört auf die Stimme des Vaters, der sagt euch, dass er euch liebt und dass ihr wunderbar geschaffen seid. Das ist das Wichtigste überhaupt, zu wissen, wer ich in Gottes Augen bin. Denn das Sein kommt vor dem Tun. Ich verändere mein Leben und ich lebe anders, nicht damit Gott mich annimmt, sondern weil Gott mich angenommen hat, kann sich mein Leben verändern. Aus meiner Identität heraus, als Kind von Gott, kann ich ein neues Leben als Kind Gottes in seiner Familie führen. Der Apostel Johannes schreibt aber nicht nur allgemein an die Kinder Gottes, sondern er adressiert seinen Brief an drei verschiedene Gruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es sind drei Stadien des geistlichen Wachstums. Wir lesen hier weiter im Vers 14. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, Töffli-Burbe, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Johannes beginnt hier mit dem Ausdruck Kinder und interessanterweise gebraucht er ein anderes Wort wie am Anfang. Und dieses Wort heißt hier Babys oder Kleinkinder. Und das heißt so weit wie, da ist eine Personengruppe angesprochen, die ganz am Anfang vom Glauben sind. Babys, Kinder, Kleinkinder im Glauben. Und ihnen sagt er, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Das Merkmal für dieses geistliche Lebensalter ist, diese Leute kennen ihren Vater. Gott ist nicht mehr distanziert, sondern sie wissen, Gott ist mein Vater. Und ich fange an, es zu genießen, in Gottes Familie zu sein. Das ist typisch für diesen Lebensalter. Und wir merken hier, um was es überhaupt geht. Christ sein, Kind von Gott, hat nicht damit zu tun, wie viele Verbote und Gebote ich beachte, nicht damit zu tun, wie viel ich in der Bibel lese, wie viele Minuten ich in der stille Zeit am Morgen verbracht habe oder wie viel Bibelwissen ich mir angeeignet habe. Das sind gute Sachen. Aber Christsein heißt in erster Linie kennen, weil ihr den Vater kennt. Das ist eine Beziehungsangelegenheit. Eine Beziehung zu Gott Vater aufzubauen, zu erkennen, hey, er ist mein Papi im Himmel. Du sagst, man darf doch nicht so mit Gott reden. Doch, die Bibel ermutigt uns dazu. Es heißt hier in Römerbrief 8, 15, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Ihr müsst keine Angst vor Gott haben, nein. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Wenn man heute nach Israel geht, hört man die Kinder auf der Straße rufen, Abba, Abba, Papi, Papi, wo bist du? Und Gott sagt, genau so können wir eine so persönliche Beziehung zum Vater haben und ihm sagen, Papi im Himmel. Darum geht es, diese Beziehung zu Gott als Vater aufzubauen. Welch ein gewaltiger Satz, ihr kennt den Vater. Ich habe überlegt, was macht dieses Lebensalter aus, im Natürlichen wie auch im Geistlichen. Gut, wir haben einige Erfahrungen gemacht mit zwei Babys, die mittlerweile auch schon größer sind, Kleinkinder, Kinder. Und Kinder sind überhaupt nicht selbstständig. Die müssen gefüttert werden, gewaschen werden, die können sich nicht selber den Dreck wegwischen. Die brauchen rund um die Uhr Betreuung, intensive Begleitung. Die können auch nicht so gut kommunizieren, was sie wollen. Und die sind sowas von egoistisch. So, kleine Egoisten, es geht nur um mich und egal, ob die Eltern schlafen wollen oder nicht in der Nacht, ich melde mich einfach, wenn ich etwas brauche. Und ähnlich ist es auch im Glauben, oder? Kleinkinder und Babys im Glauben brauchen eine intensive Betreuung. Und was sind die Gefahren in diesem Lebensalter? Die Kinder in diesem Lebensalter sind auf Krankheiten sehr, ja, wie sagt man den? Anfällig, ja. Auch Kindersterblichkeit ist ein Thema. Es sind einige Gefahren und die brauchen Schutz und Geborgenheit und Sicherheit. So wie im Natürlichen als auch im Glauben brauchen Babys und Kleinkinder Familien. Geschwister und Väter und Mütter im Glauben, geistliche Väter und Mütter, die sich um sie kümmern. Deshalb ist es so wichtig, wenn du ein Baby oder ein Kind im Glauben bist, das ist nicht abschätzend. Jedes Lebensalter ist wichtig, aber es ist wichtig, dass du darauf achtest, was brauchst du in diesem Lebensalter? In diesem Lebensalter brauchst du, dich in die Gemeinde zu integrieren, die Kirche, in die Familie Gottes. Du brauchst geistliche Geschwister, geistliche Väter und Mütter, die sich um dich kümmern, die dir beibringen, wie man sauber isst, wie man sich aus der Bibel ernährt, wie man mit dem Gottvater redet, wie man die kleinen ersten Schritte macht und so weiter. Isoliert dich nicht. Es besteht die Gefahr der Krankheiten und Kindersterblichkeit, wenn du ganz allein bist. Aber Kinder müssen wachsen, körperlich, aber auch geistlich. Wenn ein 14-Jähriger sich so verhält wie ein 4-Jähriger, dann ist Alarm angesagt. Und im geistlichen Bereich erleben wir das nicht selten. Menschen, die mittlerweile auf eigene Beine und sich selbst versorgen sollten, merkst du, hey, die verhalten sich wie Babys. Alle sollen sich nur um mich kümmern und mich ernähren und es geht alles nur um mich, aber es muss weitergehen. Und deshalb spricht der Apostel Johannes hier eine weitere Gruppe an, die jungen Leute im Glauben. Und es heißt hier, ihr jungen Leute, ihr schreibe euch, weil ihr stark seid, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Wodurch sind sie stark? Durch das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Ist nicht einfach so ein altes, verstaubtes Buch, sondern das Buch, dieses Buch macht etwas mit mir. Ich lerne immer mehr als Töffli-Bub, als Teenager im Glauben, mich selber zu ernähren aus dem Wort Gottes und die Lehren der Bibel in meinem Leben zu integrieren und erleben, das macht mich stark. Deshalb war es uns so wichtig, während diesen 3 Jahren im Unterricht euch die Liebe zum Wort Gottes zu schenken und euch zu zeigen, wie wir haben uns viel beschäftigt mit der Bibel und wir haben geschaut, wie können wir diese Themen in unserem Leben, in unserem Alltag aufnehmen. Das Wort Gottes macht euch stark. Deshalb fühlt euch immer wieder mit diesem Wort. Und deshalb, wieso ist es so wichtig, stark zu sein? Es heißt, und ihr habt den Bösen besiegt. Es gibt jemand, der keine Freude hat, dass ihr Kinder Gottes seid. Der Vater der Lüge, er war früher auch euer Vater. Und deshalb will er uns angreifen. Aber Gott, unser Vater, schenkt uns alles, was wir brauchen, um siegreich zu sein. Im Epheser 6 lesen wir von der Waffenrüstung Gottes. Er gibt uns eine geistliche Waffenrüstung, damit wir den Bösen besiegen können. Auf welche Weise greift uns der Böse an? Es sind im Wesentlichen 2 Arten. Durch Versuchung zum Bösen, zum Sündigen und durch Anschuldigung. Zuerst, und er gebraucht 2 Lügen. Gott ist schlecht und die Sünde ist besser. Und wenn ihm das gelingt, dass wir das glauben, kommt er nachher zu unserem Scherbenhaufen und dann sagt er, siehst du, Gott ist gar nicht gut und er hat dich vergessen und auch wenn er nicht weit weg wäre, liebt er dich nicht mehr und was bist du für ein Christ und so weiter. Er versucht und nachher beschuldigt. Und die Frage ist, wie können wir überwinden? Mit der Wahrheit von Gott. Jesus, als er in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Es steht geschrieben. Mit der Wahrheit, mit dem Schwert des Geistes, das Wort Gottes, kann Jesus sich verteidigen. Und das Gleiche gilt auch für uns. Die andere Form satanischer Attacken ist die Anklage. In der Offenbarung 12 lesen wir, er, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott, aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Hier finden wir die Antwort. Wie können wir die Anklagen des Teufels besiegen? Indem wir uns auf das Blut von Jesus berufen. Wisst ihr warum? Weil das Blut von Jesus am Kreuz ist die Garantie, dass es für mich keine Verurteilung mehr gibt in Jesus Christus. Und jedes Mal, wenn der Teufel kommt und sagt, du hast schon wieder versagt, was bist du für ein Christ? Pff, Gott will dich gar nicht mehr sehen. Weißt du, was du entgegen sagen kannst? Hier ist das Kreuz. Jesus hat für mich bezahlt. Ich berufe mich auf das Erlösungswerk von Jesus Christus. Deshalb gibt es keine Verurteilung für mich. Und wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Er ist besiegt. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er überhaupt keine Macht mehr hat. Ihr habt den Bösen überwunden. So gut zu wissen, es gibt Sieg durch Jesus Christus. Keine Anklage mehr. Lasst uns jetzt dieses Lebensalter, die Teenagerphase, näher anschauen. Was zeichnet sie aus? Töffli-Buben fahren kein Velo mehr, aber auch kein TÜV, oder? Ein Töffli. Das Töffli steht für die Sehnsucht nach Freiheit, nach Selbstständigkeit. Die Eltern müssen mich am Abend nicht mehr abholen. Ich kann länger im Ausgang bleiben. Ich finde selber den Weg nach Hause. Aber das Töffli beschreibt so gut dieses Alter, kleiner Tank, großer Lärm, eingeschränkte Geschwindigkeit. Ich möchte gerne meine Grenzen überschreiten, aber ich bin limitiert. Ich möchte gerne selbstständig werden, aber ich bin immer noch abhängig von meinen Eltern, zumindest finanziell. Und manchmal werde ich richtig laut. Die Gefühle kommen hoch. Töffli-Burbe. Es ist auch eine Übergangsphase ins Erwachsenenalter. Viele Entscheidungen müssen getroffen werden. Es ist auch ein Loslösungsprozess. Teenies können mittlerweile sehr gut formulieren, was sie brauchen, was ihnen zusteht und was für Rechte sie haben. Können sich aber nicht so gut daran erinnern, was für Pflichten sie haben. Eine sehr spannende Lebensphase. Oft meinen sie, alles etwas besser zu wissen als die Eltern. Deshalb lassen sie sich nicht von Unkündigen belehren. Was sind die Gefahren von diesem Alter? Das folgende Video zeigt uns einige davon. Eigentlich in 2 Stunden erreichbar. In diesem Alter besteht die Gefahr, sich zu überschätzen. Sie haben Mühe, ihre Grenzen zu akzeptieren, deshalb frisieren sie ihre Töfflis, damit sie schneller fahren. Sie empfinden Regeln und Grenzen als Einschränkung und vergessen, dass Regeln ihnen Schutz bieten. Sonst befinden sie sich in Lebensgefahr. Typisch für diesen Wachstumsschritt sind auch schnelle, unüberlegte Entscheidungen. Komm, wir fahren mal schnell in den Süden. Wir brauchen keine Ratgeber. Wie beim Töffli ist es auch bei Ihnen oft laut. Eine andere Gefahr ist, Gott und Ihre Autoritätspersonen, Eltern, Lehrer und so weiter, als Polizisten anzusehen. Der mit dem erhobenen Zeigefinger, der nur darauf wartet, dass er mich ertappt und mir eine Buße gibt. Es besteht die Gefahr, dass wir vergessen in diesem Lebensalter des Glaubens, dass Gott unser lieber Vater ist. Eine andere Gefahr ist auch mit 40 Töffli-Bub zu bleiben, statt zum Töff zu wechseln. Auch mit 40 beim Hotel Mama zu bleiben. Es ist doch so schön, es wird für mich gewaschen, gekocht, gebügelt, alles wunderbar. Einige wollen einfach nicht erwachsen werden. Was brauchen Teenies und junge Leute in diesem Lebensalter, um wachsen zu können? Sie brauchen vor allem viel Ermutigung, wie wir am Anfang gehört haben. Viel Ermutigung. Wir müssen ihnen immer wieder sagen, und sie erinnern, hey, Gott ist kein Polizist und die Eltern sind auch keine Polizisten, sondern, hey, Gott ist ein liebender Vater und er meint's gut mit dir. Sie müssen auch erinnert werden, dass Regeln nicht Spaßverderber sind, sondern sie schützt. Sie brauchen auch gleichaltrige Wegbegleiter. Ohne die anderen zwei hätten sie es nicht geschafft, hätte deine es nicht geschafft, in den Süden zu kommen. Ihr braucht Freunde, Kollegen, die Gleichgesinnte, um miteinander diesen Glaubensweg zu gehen. Gerade wenn sie sich immer mehr von den Eltern ablösen, ist es wichtig, andere Bezugspersonen zu haben. Geistliche Väter und Mütter im Glauben, andere Erwachsene, denen sie vertrauen können, damit sie ja, mal vorbeigehen können und Fragen stellen. Sie brauchen auch Vorbilder im Glauben, dass wir ihnen zeigen, hey, der Glaube funktioniert auch im Alltag. Es ist nicht nur einfach eine schöne Theorie am Sonntag, sondern es funktioniert bei der Arbeit. Es macht einen Unterschied aus in der Ehe, in der Familie, überall. Als drittes spricht Johannes jetzt noch die Väter an. Das sind die geistlich gesehen in das erwachsene Alter vorgerückt sind. Geistliche Väter und Mütter, die reif im Glauben sind. Das heißt, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Wer ist dieser, der von Anfang an da war? Jesus. So wird Jesus im Johannes 1 beschrieben. Und wir sehen hier, reif werden im Glauben hat nicht damit zu tun, wie viel ich weiß, wie viel ich tue oder nicht tue, sondern wieder kennen. Von Anfang bis zum Ende geht es um Kennen. Jesus Christus immer besser zu kennen. Es ist eine Beziehungssache in erster Linie. Und wenn wir Jesus Christus immer besser kennen, dann werden wir zu geistlichen Vätern und Müttern. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft. Die Anzahl der alleinerziehenden Mütter wächst immer mehr. Meistens deshalb, weil die Väter die Familie verlassen haben und sich ihrer Erziehungsverantwortung nicht mehr stellen. Und dann kommt noch die große Zahl der Väter hinzu, die zwar noch zu Hause sind, aber nicht länger als 3 Minuten pro Tag mit den Kindern verbringen. Unsere Gesellschaft, unsere Familien zerbrechen an Mangel an Vätern. Väter sind entweder nicht da oder passiv. Ein Psychoanalytiker beschrieb in einem Zeitungsartikel unsere Welt mit folgendem Satz: Der Vater ist tot, das Kind ist König. Und er fordert aufdringlich dazu auf, der Vater muss seinen Platz wiederfinden. Der Vater muss seinen Platz wiederfinden in den Familien, in der Gesellschaft, in der Kirche. Ich habe den Eindruck, dass es hier eine Person gibt, die vaterlos aufgewachsen ist. Und du hast Mühe damit, dir Gott als Vater vorzustellen. Aber du musst es wissen, Gott ist ganz anders. Er lässt dich nicht im Stich, er läuft nicht einfach davon. Er sorgt für dich. Er lässt dich nie allein. Lass zu, dass Gott diese Wunde der Vaterlosigkeit heilt. Und bitte ihn dir zu zeigen, wie er wirklich als Vater ist. Er möchte dein lieber Papi sein, den du nie gehabt hast. Wir brauchen Väter. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Und Johannes schreibt hier, ich schreibe euch Vätern. Gott schenke uns Väter, die wach sind. Väter, die ihre Verantwortung wahrnehmen. In der Ehe, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Kirche. Was zeichnet denn dieses Lebensalter des Glaubens aus? Eltern sind normalerweise selbstständig. Die können sich selber ernähren, die können für ihre Bedürfnisse sorgen. Aber irgendwann wächst der Wunsch, sich auch in anderen Menschen zu investieren, den Segen weiterzugeben. Der Kinderwunsch kommt. Und es macht ihnen Freude, ihr Besitz mit anderen zu teilen, ohne nachher die Rechnung zu schicken. Sie teilen einfach gerne mit anderen, was sie haben. Sie haben auch gelernt zu kommunizieren und richtig zu streiten. Nicht wie die Teenager manchmal. Sie können Konflikte auf eine gute Art lösen. Es beglückt sie einfach zu sehen, wie andere im Glauben wachsen. Sie sind auch zeugungsfähig. Durch sie wird die Familie Gottes immer größer. Geistliche Väter und Mütter bringen geistliche Kinder hervor. Sie sorgen auch für Stabilität in der Familie Gottes, in der Kirche. Sie können weise Entscheidungen treffen für sich und für andere. Aber auch in diesem Lebensalter gibt es Gefahren. Wenn Eltern wenn Erwachsene falsche Prioritäten setzen, kann es so weit kommen, dass sie zeugungsunfähig werden. Ich habe etliche Paare kennengelernt, auch Freunde von mir, die haben gesagt, nachdem wir geheiratet haben, wollen wir in erster Linie unser Leben genießen, die Welt bereisen, beide Mann und Frau die Karriereleiter möglichst hoch steigen. Schließlich haben wir beide studiert oder einen Beruf gelernt. Und wisst ihr, was passiert ist bei einigen? Die haben gesagt, und dann später wollen wir es mit Kinderkriegen probieren. Und wisst ihr, was passiert ist? Bei vielen ist es beim Probieren geblieben. Irgendwann klappt das nicht mehr so gut. Irgendwann besteht auch die Gefahr der genetischen Krankheiten und so weiter. Und so ist es auch im Glauben. Statt geistliche Väter und Mütter zu werden, die andere Kinder zur Welt bringen, können wir unser Leben so einrichten, als wären wir immer noch Babys und Teenager im Glauben. Es geht alles nur um mich und die anderen sollen sich um mich kümmern und mich ernähren und so weiter. Was brauchen reife Christen, Erwachsene im Glauben, um nicht stehen zu bleiben? Wir müssen lernen, was geistliche Vaterschaft, Mutterschaft bedeutet. Frag mal Gott oder öffne mal die Augen und überleg dir, was für Babys, Kinder, Teenager im Glauben hat Gott in deinem Umfeld hineingestellt? Wem kannst du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter werden? Und auch in diesem Lebensalter haben wir nicht alles gelernt. Deshalb brauchen wir auch Mentoren, Leute, die weiter sind im Glauben, die uns begleiten und die uns vorleben können, was geistliche Vaterschaft bedeutet. Lerne auch, die Segnungen Gottes mit anderen zu teilen. Du hast einen großen Erfahrungsschatz mittlerweile und du kannst einen weisen Ratgeber für viele werden. Bitte Gott, hey, mach mich zu einem weisen Ratgeber, damit ich anderen Menschen im Glauben helfen kann. Was auch wichtig ist, zu lernen, Geduld mit Babys und Teenies im Glauben zu haben. Ja, manchmal ist es auch in der Kirche wie in einer Familie mit Kleinkindern oft laut, chaotisch und schmutzig. Aber vergiss nicht, auch du warst mal Verursacher von solchen Phänomenen. Auch du warst mal Teil des Problems. Jetzt kannst du Teil der Lösung werden. In Gottes großen Familie geht es um Wachstum. Von Kindern zu reifen Menschen im Glauben. Von Unreife zu Reife. Von Unselbstständigkeit zu Selbstständigkeit. Von Ich-Zentriertheit zu Selbstlosigkeit. Von Empfangen zum Geben. Und dieses Wachstum geschieht durch eine immer tiefere Beziehung zum Familienvater, zu Gott im Himmel und zu seinem Sohn Jesus Christus. Daraus erwächst alles andere. Wie alt bist du im Glauben? Frage nicht, wie viele Jahre du mit Jesus schon unterwegs bist, sondern wie alt bist du wirklich im Glauben? Und was ist dein nächster Entwicklungsschritt im Glauben? Mein Herz schlägt für eine Kirche, in der alle Generationen zu Hause sind. Eine Kirche, in der wir durch das Band der Liebe zusammenhalten. Wo wir einander ergänzen. Wir brauchen einander, alle Generationen zusammen. Nur gemeinsam können wir ein viel, viel schöneres Ziel als die Chino erreichen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, von ganzem Herzen, dass wir dich erkennen durften als guter Vater. Du bist so gut. Danke für das Vorrecht, für dein Angebot, Teil deiner Familie zu werden. Wir wollen uns daran freuen. Und wir wollen dich bitten, hilf uns zu wachsen im Glauben, von Kindern zu Teenagern, zu jungen Leuten im Glauben, von jungen Leuten zu Erwachsenen im Glauben. Und dass wir auch reif werden, sodass wir den geistlichen Segen, den wir selber empfangen haben, weitergeben können an die nächste Generation. Mach uns fruchtbar. Lass deine Familie durch uns wachsen. Danke, dass du mit uns bist in jedem Lebensalter des Glaubens. Amen.